Wenn wir uns angucken, wie die Bundesregierung über diese gemeinsame EU-Asylpolitik sprechen, dann gibt es so ein paar Schlagworte, die ich gerne zitiere, damit wir beide im Gespräch mal darauf gucken können, was das für eine Praxis heißt. Die haben so ein paar Buzzwords drin und so ein paar ganz nett klingende Zeilen, die alles in allem die Menschenrechte nicht weit weg wähnen lassen. Wenn es zum Beispiel heißt, dass das Agreement quasi sagt, dass es eine Einführung verpflichtender Asylverfahren an den EU-Außengrenzen geben wird, dass die neuen Regeln obligatorische Solidarität mit Flexibilität für die Mitgliedstaaten bei der Wahl der einzelnen Beiträge kombinieren. Das heißt also, Mitgliedstaaten können Flüchtlinge aufnehmen oder aber finanzielle Beiträge leisten oder alternativ Personal entsenden zum Aufbau von Kapazitäten. Dann heißt es, dass die Verfahren von Minderjährigen und deren Familien an den Außengrenzen priorisiert werden, dass es keine Herabsetzung von humanitären Standards bei der Aufnahme gegenüber den sonst geltenden Vorschriften geben soll, wenn es so eine Krisenverordnung eintritt, dass mit Blick auf die Sekundärmigration klarzustellen ist, dass eine lückenlose Registrierung aller Personen auch in Krisensituationen sichergestellt werden muss. Wir haben jetzt also etwas vorliegen, bei dem alles danach aussieht, als wäre hier so eine Lösung gefunden zur Zufriedenheit aller, inklusive derjenigen, die auf der Flucht nach Europa versuchen zu gelangen. Was würdest denn du sagen, angesichts dessen, was ich jetzt aufgezählt habe? Was sind denn praktische Effekte aus dem, was da in der gemeinsamen EU-Asylpolitik kommen wird?
Das hört sich alles ganz fantastisch an, was da jetzt sozusagen passieren soll. Unsere Einschätzung ist, und das speist sich aus Forschungen, die wir gemacht haben, eigentlich geht es darum, die meisten Personen an der Außengrenze festzuhalten. Also wenn es eben jetzt, also wir können da jetzt mal so langsam durchgehen, ne, aber
Ja.
dieses verpflichtende Asylverfahren an den Außengrenzen, das ist meiner Meinung nach gar nicht wünschenswert. Es ist nicht der richtige Ort, an der Grenze ein Asylverfahren durchzuführen, sondern die Leute sollen einreisen können und dann sollen sie das Asylverfahren durchführen können. Das muss man nicht miteinander koppeln. Das ist schon mal, da stellt sich schon mal die Frage, was das jetzt eigentlich soll.
Auch Außengrenze als Begriff, ne? Also was ist die EU-Außengrenze in dem Moment?
Also genau, das kommt auch hinzu, dass es immer unklar ist. Also ich würde sagen, also es gibt schon eine Entwicklung drin. Man hat es ja über die letzten 20 Jahre immer wieder versucht, das quasi außerhalb der EU zu machen. Das hat immer nicht geklappt. Trotzdem wird das heute immer wieder vorgeschlagen. Aber die Konsequenz ist gerade schon zu sagen, na gut, dann machen wir es in der EU, aber direkt an der Grenze. Wir lassen da keine Einreise zu. Und es gibt da also auch in diesem ganzen Reformpaket des gemeinsamen europäischen Asylsystems gibt es auch eine sogenannte Fiktion der Nichteinreise. Das heißt, man hat Leute, die kommen an der Grenze, die sagen, dass sie einen Asylantrag stellen wollen. Die sind auch auf europäischem Territorium, die sind auch in Kontakt mit Beamten des Mitgliedstaates der Europäischen Union. Aber man tut trotzdem so, als wären sie erstmal nicht eingereist. Dann wird so ein Screening durchgeführt. Und das ist natürlich schon ein bisschen so paradox, aber das ist genau das, dass man versucht, das zu vereinen, was man also in den letzten 20 Jahren gelernt hat. Man kann das nicht auslagern. Man will aber auch die Konsequenz der Einreise nicht tragen, weil die Einreise bedeutet, man ist in Europa und dann gelten gewisse Standards und die müssen eingehalten werden. Und das ist quasi so eine rechtliche Fiktion, die da konstruiert wird. Und das zieht sich dann quasi so weiter, ne? Nach diesem Screening-Verfahren, wenn dann auch mal sozusagen die Einreise, sozusagen die Jure, also ne, im juristischen Sinne passiert ist, auch dann sollen immer noch die meisten Asylverfahren eben an der Grenze durchgeführt werden. Und das sind die sogenannten Grenzverfahren und das werden beschleunigte Verfahren sein. Das heißt, da geht es dann darum, sehr schnell zu prüfen, ob die Personen, die an der Grenze sind und sagen, sie würden gerne einen Asylantrag stellen, überhaupt das Recht haben sollen, so einen Asylantrag durchzuführen. Also da wird quasi eine rechtliche Prüfung vor der Prüfung des Asylbegehrens gestellt. Und das ist relativ klar, was das bedeutet. Die damalige Innenkommissarin, die das ganze Paket mit auf den Weg gebracht hat, Ylva Johansson, die hat auch gesagt, man muss ja davon ausgehen, dass 80% der Personen, die an der Grenze einen Asylantrag stellen, überhaupt gar kein Recht drauf haben. Also deren Asylantrag wird negativ beschieden sein. Und deswegen ist die ganze Logik von diesem beschleunigten Verfahren, diese 80% möglichst schnell auszusieben. Also festzuhalten an der Grenze, ihnen gar nicht die Weiterreise innerhalb der EU zu ermöglichen, sondern die festzuhalten und dann auch sehr schnell abzuschieben. Genau. Und das korrespondiert ja überhaupt gar nicht mit dem, was wir aktuell wissen, weil wenn wir uns zum Beispiel Deutschland anschauen, wo aktuell ja die allermeisten Schutzsuchenden auch ankommen in der EU, ja, wir haben eine Gesamtschutzquote von über 80% aktuell. Also das bedeutet, dass 3/4 der asylantragstellenden Personen allein schon vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also ne, die Behörde, die zuständig ist für die Durchführung von Asylverfahren, die spricht denen einen Schutzstatus zu. Und dann gibt es noch einen weiteren Prozentsatz, wo die Gerichte das quasi nachkorrigieren. Und das heißt, mehr als 4 von 5 Asylsuchenden haben tatsächlich, ne, nach Verständnis des deutschen Staates einen triftigen Asylgrund. Und das ist jetzt natürlich Gift, wenn man anfängt, diese Menschen an der Grenze festzuhalten und versucht, ein ganz schnelles Verfahren durchzuführen. Weil sie werden dort keine Unterstützung von NGOs haben, sie werden dort keine Unterstützung von Anwältinnen und Anwälten haben. Es wird unmöglich sein, ihnen gute Informationen zu dem Verfahren zu geben. Wir wissen einfach aus der Forschung, dass wenn man qualitativ hochwertige Asylverfahren haben will, also in denen es eine ernsthafte Prüfung gibt, ob Menschen einen Schutzstatus erhalten sollen, ob sie einen Schutzanspruch haben, dann kann man das nicht beschleunigt machen, sondern das muss man natürlich gut machen mit ausreichender Unterstützung. Und das fällt aber jetzt dann eben alles in diesen Verfahren weg. Wir gehen davon aus, dass diese Grenzverfahren mit Einsperrung verbunden sein werden, weil nur so kann man die quasi in dieser Härte durchführen. Das bedeutet aber, dass wir jetzt erstmal riesige Internierungslager an den Grenzen Europas entstehen sehen werden. Und diese Internierung gilt aber auch dann eben für Familien mit Kindern. Also ne, das war ja der eine kleine Punkt, der so umkämpft war in der deutschen Debatte, ob auch Kinder mit ihren Eltern da eingesperrt werden sollen. Das wird der Fall sein. Und deswegen, das ist der zweite Punkt, ne, wenn das jetzt in dieser Verlautbarung heißt, die Fälle von denen werden priorisiert werden. Ja, ja, die kommen vielleicht wirklich schneller dran, aber trotzdem müssen wir einmal festhalten, wir werden Kinder an der Grenze einsperren mit dieser neuen Gesetzgebung.
Wir hatten es ja schon eingangs, ne? Das alles klingt auch nach einer Art sich nach innen richtenden Politik. Also gar nicht ausschließlich im Sinne von Asylpolitik, sondern eigentlich als Innenpolitik und Sicherheitspolitik. Wenn also sowas da auftaucht mit, dass alle Personen, die kommen, auch registriert werden sollen, dann bedient das ja eigentlich das Bild, was Rechte immer noch zeichnen, dass hier quasi eine Rechtlosigkeit herrscht, dass der deutsche Staat gar nicht weiß, wer alles kommt und da ist und wie gefährlich die Situation eigentlich ist. Wie würdest denn du das eigentlich einschätzen, wie politisch das eben eigentlich auch in eine andere Richtung ist?
Ja, also man muss wirklich dazu sagen, wer an der europäischen Außengrenze irgendwie ankommt, wird normalerweise registriert und erfasst. Also es ist nicht so, als ob es irgendwo sowas wie eine ungezügelte oder unkontrollierte Einwanderung gäbe. Ja, es ist eine Form der Einwanderung oder nicht einmal der Einwanderung gerade, sondern erstmal der Ankunft, die sich manchmal den staatlichen Maßnahmen entzieht, weil es eben kriminalisiert ist und weil es eben nicht zugelassen wird. Deswegen eben diese Einwanderungsmodi, die wir kennen, halt über die kleinen Boote, die über das Meer kommen oder sowas. Aber es ist nicht so, als ob es da keine Erfassung dann eben von Seiten der Europäischen Union gibt. Das ist ein Ziel, das hat die europäische Migrations- und Asylpolitik schon von Anfang an verfolgt. Und das findet mittlerweile eben auch statt. Also das stimmt einfach nicht, dass man nicht wüsste, wer da kommt. Das kann man zurückweisen. Genau, das ist einfach nur, das ist ein Zerrbild, das da dargestellt wird, um quasi zu behaupten, der Staat hätte die Kontrolle verloren über die Migration. Es ist aber tatsächlich andersrum. Ne? Die Art und Weise, wie Menschen, die zum Beispiel einen Asylantrag stellen, mittlerweile dokumentiert sind, in wie vielen Datenbanken sie festgehalten werden und wie viele Daten von ihnen da festgehalten werden, ist schon exorbitant. Ne? Und das muss man einfach einmal so sagen.
Es werden auch zunehmend, und das merkt man sozusagen in der medialen Berichterstattung, so Begrifflichkeiten miteinander kombiniert oder neu gesetzt, die mich auch in der Beobachtung so ein bisschen, auch was den Journalismus angeht, mit Fragezeichen versehen, weil wir ja heute kaum noch den Begriff flüchtende Person oder Flüchtling oder asylsuchende Person hören, sondern inzwischen sind ja eigentlich alles Migrantinnen und Migranten oder Menschen, die migrieren. Wie würdest du das einschätzen? Woher kommt diese Umdefinierung von diesem Vorgang eigentlich?
Ja, es ist natürlich so eine klassische Diskursgeschichte. Man will bestimmte Tatsachen quasi aus dem Diskurs rausdrängen. Deswegen ist es zum Beispiel gerade so wieder en vogue von sogenannter, also angeblicher, in Anführungszeichen, illegaler Migration zu sprechen oder von irregulärer Migration. Genau, weil das etwas ganz anderes suggeriert, als wenn ich sage, da kommen schutzsuchende Personen oder potenziell schutzsuchende Personen an der europäischen Grenze an. Das hat so einen ganz anderen Beigeschmack. Und es gab ja wirklich, es wurde ja sehr lange irgendwie darüber diskutiert und hat sich ja zum Glück eigentlich auch durchgesetzt, dass wir nicht mehr von illegaler Migration oder ganz schon gar nicht von illegalen Migrantinnen sprechen, weil es ja da immer noch den Spruch von dem Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel gab, ne, kein Mensch ist illegal, woraus sich das Kampagnenmotto damals bezogen hat, sondern dass es natürlich quasi Modi der Mobilität sind, die kriminalisiert werden vom Staat. Ne? Also deswegen könnte man von illegalisiert sprechen. Aber diese ganzen Feinheiten im Verständnis, die sind gerade alle wieder weg. Und wenn eben nicht von Flucht, sondern von Migration gesprochen wird, dann soll damit eben suggeriert werden, dass die Personen keinen Anspruch darauf hätten, sondern dass der Staat da auch sich der Einreise verweigern könnte. Und das ist bei Migration, also bei Mobilität, bei Arbeitsmigration ist es ja tatsächlich so. Aber es gibt eben einen Bereich, wo die Staaten Europas sich nicht einfach auf so einen Standpunkt zurückziehen dürfen. Und das ist eben, wenn es um schutzsuchende Personen geht, wenn es um Flüchtlinge geht, wie der juristische Begriff da ist. Ne? Also die ganzen Verpflichtungen, die aus der Genfer Flüchtlingskonvention entstehen, aber eben auch aus einer europäischen Asylgesetzgebung. Ne? Da heißt es einfach, dass die Personen, die Schutz beantragen wollen, eben das auch das Recht haben, das zu tun. Und da kann der Staat nicht einfach sagen, wollen wir nicht. Ja? Deswegen funktioniert das zum Beispiel ja auch mit der Obergrenze nicht, weil der Staat nicht einfach bei der 200.001. Person sagen kann, ah nee, jetzt haben wir keine Lust mehr, unseren Verpflichtungen nachzukommen, sondern da gibt es ein System, das ist in jahrzehntelang Kleinarbeit entstanden und das gilt auch erstmal.
Hier sei verwiesen auf das Gespräch, was wir vor ein paar Monaten miteinander geführt haben, in dem genau diese Grundsätzlichkeit von Genfer Flüchtlingskonvention und den sich daraus ableitenden Asylrechtsideen und so weiter besprochen haben. Deswegen wollen wir das an dieser Stelle außen vor lassen, auch wenn es natürlich danach schreit, dass wir immer genau das auch ins Feld führen. Was wir beim letzten Mal im Gespräch nicht mit viel Zeit besprechen konnten, ist auch der Grund, warum wir uns jetzt nochmal treffen. Und da ging es nämlich darum, die Realität ist ja eine völlig andere als das, was diese gemeinsame EU-Asylregelung suggeriert. Dass es eine Art von temporären Elementen ist. Immer mal gibt es auf der Welt Situationen, wo Menschen auf der Flucht sind und dann gehen die in Richtung Sicherheit und viele wollen nach Europa oder nach Deutschland oder. Das ist nicht vollkommen falsch. Aber de facto sehen wir ja spätestens im Jahr 2023 mit dem Gefühl, dass die Krisen gar nicht mehr aufhören werden und sich auftürmen zu unüberschaubaren Momenten und über allem etwas dreut, was heißt Klimakrise und die Gewissheit, dass es Gegenden auf der Erde geben wird, in denen Menschen, wo sie heute noch leben, irgendwie in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr leben können. Also wirklich tatsächlich große Bevölkerungswanderungen einsetzen werden. Das ist ja eine Realität, die sagt, ich müsste über eine ganz andere Art und Weise des Umganges mit dieser Fluchtbewegung oder Migrationsbewegung umgehen. Wir haben das letzte Mal gesagt, und dafür braucht es eigentlich Perspektiven. Und du hast darauf abgehoben, dass es in jedem Falle keine nationalstaatliche Idee sein kann, sondern etwas Internationales sein muss. Jetzt haben wir die EU als internationales Gebilde und sehen, dass die auch nur nach Festungsidee verfährt. Und trotz alledem glaube ich, um in dieser ganzen Diskussion vorwärts zu kommen, müssen wir mal über Perspektiven reden. Und genau das wäre jetzt der Punkt, mal zu gucken, was heißt das eigentlich? Die Gewissheit, dass Menschen immer in großen Mengen auf der Welt unterwegs sein werden. Und das heißt ja auch, dass überhaupt nicht alle nach Europa wollen. Die meisten Menschen sind ja immer in den Nachbarländern zu dem Land, aus dem sie fliehen. Ja, auch das ist ja eine erwiesene Tatsache. Wovon kann eigentlich ein Migrationsforscher, der du ja bist, ableitend aus dem, was du erforschst, träumen? Worum geht es hier eigentlich? Was sind Perspektiven, die auch realistisch sind?
Genau, lass mich das auch nochmal unterstreichen. Das stimmt nämlich. Also ja, es gibt aktuell 100, 105 Millionen also Geflüchtete auf der Welt. Das ist eine Zahl, die bleibt relativ konstant über die letzten Jahre. Also das ist nicht so, dass es quasi krass steigt. Aber wir merken natürlich, mit der Zunahme von Konflikten steigt diese Zahl auch an. Die wichtige Zahl ist aber, 80% von diesen Menschen verbleiben im globalen Süden. Das heißt, die allermeisten bleiben, das, wie du es gesagt hast, erstmal in der Nachbarschaft. Das ist ja auch logisch. Ne? Man hofft ja auch, dass man wieder zurückkehren kann, wenn ein Konflikt sich mal gelegt hat. Also und das ist eben ganz wichtig, dass die Länder im Süden einen viel größeren Anteil an der Aufnahme von schutzsuchenden Menschen auf der Welt haben als Europa und zum Beispiel die USA oder Australien. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das einmal festzuhalten. Und es stimmt aber, es ist ja schon davon auszugehen, dass sich mehr Menschen aus Zwangslagen befreien müssen in der Zukunft. Und da muss man jetzt natürlich irgendwie einen Umgang damit finden. Ne? Und das, was wir immer gesehen haben in so verschiedenen Forschungen, also ich würde da jetzt zum Beispiel einmal ganz konkret 2015 anführen. 2015 hat man es ja doch relativ gut geschafft, sehr schnell die notwendigen Infrastrukturen aufzubauen, um die Aufnahme dann auch hinzukriegen. Ne? Ich weiß, dass es am Anfang geruckelt hat und da haben auch wirklich krass viele Leute sich einfach aus Solidarität engagiert und da, glaube ich, wirklich sehr viel dazu beigetragen, dass es dann auch funktioniert hat. Aber in relativ kurzer Zeit hatte man dann eben diese Aufnahmeinfrastrukturen und konnte damit eben auch die Ankunft von rund 1 Million Personen bewältigen. Und das Problem ist meiner Meinung nach, dass man diese Infrastrukturen so schnell wieder abgeschafft hat in den Jahren danach. Und jetzt gerade in die Situation kommt, wo die Kommunen sagen, oh, wir brauchen die eigentlich schon wieder. Ne? Und das ist halt ein Problem, wenn man diese Infrastrukturen immer aufbaut und dann verfallen lässt oder wieder zurückbaut und sie dann wieder neu bauen muss. Das ist einfach ein Problem. Ne? Und da wäre es halt notwendig, dass man also einmal sagt, gut, wir werden das einfach in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben, dass wir eine Nettozuwanderung von mehreren hunderttausend im Jahr haben werden. Ich sage in Klammern, die ganzen Ökonomen und Demografieforscher und Forscherinnen sagen ja auch, das wird auch notwendig sein, ne, wenn man hier den Sozialstaat und das Rentenniveau und so erhalten will. Aber man muss sich, glaube ich, einmal dazu bekennen, dass es passieren wird. Und dann muss man halt einfach sagen, gut, man muss die entsprechenden Strukturen schaffen dazu, wie das funktionieren kann. Und das dann fängst du natürlich an, eine ganz andere Politik zu machen. Ne? Dann fragst du nicht irgendwie, in welche Grenzinfrastrukturen kann ich investieren und kann ich ein total kostspieliges System wie Dublin haben, was die Leute auf dem Kontinent irgendwie hin und her verschiebt, sondern dann geht es halt zu sagen, okay, wo findet das Ankommen statt und wo findet Integration statt? Naja, das ist in den Kommunen. Wie kann ich die Kommunen unterstützen? Und da würde ich zum Beispiel sagen, da macht man das, was Europa schon immer gemacht hat. Man setzt halt einen Fonds auf und aus dem Fonds wird es dann gespeist. Ne? Also das haben wir mit der Agrarpolitik gemacht und das haben wir mit dem Abbau von Grenzen gemacht, ne? Damit die Regionen zusammenwachsen. Wenn es quasi einen positiven Effekt gibt, den man erzielen will, Europa hat das immer mit Geld getan. Das ist ja auch nicht falsch. Ne? Und so könnte man dann eben sagen, die Kommunen, die sich besonders in der Aufnahme engagieren wollen, und es gibt ja wirklich viele Kommunen, die das wollen, ne? Weil die sagen, hey, unsere Altersstruktur steht total auf dem Kopf, da ziehen Leute weg. Die lokalen Betriebe sagen, wir finden keine Auszubildenden mehr. Und wenn da eine Kommune sagt, gut, dann engagieren wir uns halt in der Aufnahme, wir nehmen mehr Leute auf. Und dann gibt es dafür auch noch eine Förderung, die dazu beiträgt, dass dann eben Schulen gebaut werden oder Bibliotheken oder meinetwegen auch sowas wie Freibäder. Da haben ja dann plötzlich alle was davon. Und ich glaube, so ein Umdenken braucht es einfach mal, ne? Dass man nicht ständig überlegt, wie kann ich es irgendwie verhindern, dass Menschen ankommen. Das funktioniert ja auch tatsächlich nicht, weil wir das ja über die letzten 20 Jahre gesehen haben, dass die europäische Migrations- und Asylpolitik versucht hat, quasi die Ankunftszahlen immer zu verringern und das de facto aber nicht geschafft hat, weil oftmals eben die Situationen, aus denen Menschen kommen, so viel krasser sind als alles, was sich Europa quasi an der Grenze erlauben kann oder vorstellen will oder selber ertragen kann. Und man es einfach auf den Kopf dreht und sagt, wir fördern das Ankommen und die Integration, und das erzeugt positive Effekte für alle. Ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig, dass es diesen Wechsel erstmal gibt. Und es gibt auch tatsächlich ja Beispiele in der Geschichte, ne, wo das quasi sehr gut funktioniert hat, wo das tatsächlich stattgefunden hat. Und das sind meistens aber sehr kleine Beispiele oder nicht so super bekannte Beispiele. Aber wenn ich ein Argument machen würde, ist die ganze europäische Integration, ne, das Zusammenwachsen von 27, 28 Nationen auf einem Kontinent, der wirklich 500 Jahre lang im Krieg lag, hat eigentlich genau über solche Maßnahmen funktioniert, ne? Dass man gesagt hat, wir wollen die Mobilität fördern, wir wollen das fördern, dass Leute sich von A nach B bewegen können, wir wollen das fördern, dass sie dort ganz normal arbeiten können, wir wollen das fördern, dass sie sich da nicht erst um eine Niederlassungserlaubnis oder eben irgendeinen Aufenthaltstitel kümmern müssen, sondern das soll leicht gehen. Das hat nur positive Effekte gebracht, ne, für Europa. Das hat diesen Kontinent wirklich zusammenwachsen lassen und das hat zum ersten Mal so eine Idee aufkommen lassen, dass es vielleicht wirklich sein könnte, dass man mal ein Jahrhundert lang keinen Krieg hat auf dem Kontinent.
Ich habe es bis heute nicht verstanden, die Widersinnigkeit in der Anwerbung von Fachkräften, beziehungsweise wenn deutsche Minister und der Kanzler nach Brasilien fährt oder in afrikanische Länder, um dort quasi Menschen anzuwerben, nach Deutschland zu kommen, um hier die Infrastruktur aufrechterhalten zu können, während anderen gesagt wird, dass kein Platz für sie in Europa ist oder in Deutschland ist. Also muss man sich, glaube ich, anstrengen, um das zu verstehen, als logische Vorgehensweise. Das ist etwas, was, glaube ich, aber auch andererseits dazu führt, dass bevölkerungsstimmungstechnisch das Bild weiter erhalten bleibt von denen, die hier wirklich nur herkommen, um das tolle Sozialnetz oder irgendwas auszunutzen, weil logisch ist das nicht aus meiner Sicht. Also zumindest ich verstehe es nicht und ich werde oft in Fragestellungen genau darauf gebracht, ne? Also wenn Leute sagen, ja, aber was wollen die denn alle hier und so, dann sage ich immer, naja, vielleicht arbeiten, Geld verdienen und Steuern bezahlen.
So ist es ja. Die meisten Leute, die hierher kommen, die träumen ja die ganz normalen Träume, die wir auch haben, ne? Eine stabile Arbeit, Anerkennung, Familie, Bildungschancen für die Kinder. Natürlich immer so die Hoffnung, dass es den Kindern mal besser geht. Aber das kennen wir ja ganz genauso, ne? Das haben unsere Eltern ja auch sich so für uns vorgestellt. Und das ist es meistens. Es ist relativ banal, wovon die Leute träumen. Und was sie quasi sich wünschen und was sie aber auch eben immer bereit sind, dafür zu tun. Genau. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist, dass es quasi, es geht immer darum zu zeigen, dass der Staat da handlungsfähig ist. Und Handlungsfähigkeit übersetzt sich aber komischerweise bei der Migrationspolitik immer gleich in Kontrolle, ne? dass man das quasi vorschreiben kann. Deswegen ist es eben den Regierungen lieber, dass sie so ganz gezielt Leute anwerben kann, wo sie das Gefühl haben, das sind ganz genau die, die man braucht, anstatt zu sagen, ja, aber wer ist denn eh da und wer könnte vielleicht auch durch eine dreijährige Ausbildung vielleicht genauso einen Beitrag zu diesen Infrastrukturen und, ne, zu den sozialen Infrastrukturen wie im Krankenhaus oder zur Wirtschaft leisten. Und das ist aber so ein komischer Kontrollanspruch, den man ja komischerweise, oder ich würde sagen korrekterweise, in Bezug auf die, in Anführungszeichen, eigene Bevölkerung ja schon längst aufgegeben hat. Ne? Wir haben das früher gemacht, ne, dass wir gesagt haben, oh, man darf auch nicht einfach von einer Stadt in die andere umziehen oder sowas. Ne? Es gab die ganze Leibeigenschaft auf dem Land vor 200 Jahren und man hat ja gemerkt, das ist ein System, das führt nur zu Unfreiheit und das setzt nicht die Entwicklungspotenziale frei, die die Menschheit eigentlich mit sich bringt, ne, ihre Kreativität. Und deswegen, der Staat versucht es ja schon längst nicht mehr zu machen, sondern er sagt, es ist ja mittlerweile längst irgendwie, man muss versuchen, positive Entwicklungen zu befördern und negative Entwicklungen eher zu dämpfen. Aber es gibt ja nicht diesen Staat, der da sozusagen stark reingeht. Das verträgt sich nicht mit unserer Idee von einem demokratischen Staat, der eigentlich der Bevölkerung dienen soll. Und wenn man diese Idee einfach mal quasi im Globalen übertragen könnte und sagt, genau, es geht auch nicht darum, globale Bevölkerungskontrolle zu betreiben, sondern zu überlegen, wie dieser Planet als Ganzes wachsen und gedeihen kann mit seiner Bevölkerung und im Einklang mit der Natur und mit, also, ne, dass wir darauf achten, dass die Ozeane nicht anfangen zu kochen, dann hätte man einen ganz anderen Ansatz. Und das ist das, was ich eben vorhin meinte, diese andere Form davon, was der Staat eigentlich machen soll. Wir beschränken das halt immer auf die Nation, ne? Weil historischerweise der Staat als Nationalstaat gewachsen ist und das kann er sich nur so vorstellen. Aber wir haben ja gemerkt im 21. Jahrhundert, eigentlich schon davor, aber jetzt wird es relativ klar, ne? Wir haben eine Gesamtverantwortung für das, was auf diesem Planeten passiert und deswegen brauchen wir auch gemeinsame Lösungen dafür. Und das lässt sich eben nicht mehr auf einen Staat, ich glaube, es lässt sich auch gar nicht auf einen Kontinent, auf einen kleinen Kontinent wie zum Beispiel Europa begrenzen, sondern da brauchst du eine andere Form von Politik.
Das wäre nämlich der nächste Punkt, den wir bislang nicht angefasst haben. Was heißt das international? Ne? Also wir haben ja sowas wie die Vereinten Nationen und den Versuch, damit eben sowas transnational, supranational irgendwie zu versuchen, diese globale Gemeinschaft irgendwie ins Lot zu bringen oder im Lot zu halten. Ne? Wenn wir, also so banal würde ich das vielleicht mal sagen, so als Grundidee. Was ist denn auf der Ebene möglich? Weil wir sehen ja eigentlich, wie stark, gerade wenn es um Menschenrechte geht und um all das, was eben sich nicht von allein herstellt, sondern wofür es mehr als Konsens braucht, wie schwach diese Gebilde an der Stelle eigentlich sind. Ne? Ich weiß, dass das jetzt wirklich eine große Frage ist, aber gibt es vielleicht auch Momente in der Geschichte, wo aufblitzte, wo da Potenziale sind oder Momente, aus denen eben Verbindlichkeiten hergestellt werden und auch sowas möglich wäre, wie zum Beispiel global darüber nachzudenken, wie sieht eigentlich Flucht und Migration aus und wie kriegt man da eine Balance rein?
Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr große Frage. Vor allem, weil das stellt ja auch die Frage quasi, wie kann man sozusagen als Zivilgesellschaft und von unten irgendwie wirksam werden und sehr globale Phänomene quasi angehen. Ich denke immer gerne an die globale Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, weil die, glaube ich, sehr aussagekräftig ist darüber, wie solche Bewegungen eben auch schon vor 200 Jahren ohne Social Media und so funktioniert haben, weil es ja doch eine sehr, also heterogene Bewegung war, in der es sozusagen ganz unterschiedliche Elemente gab, aber die eben auch vor Ort immer sehr wirksam geworden ist. Ne? Also wenn man sich die ganze Kampagne vor allem in Großbritannien anschaut, im 19. Jahrhundert, das war natürlich eine sehr starke Bewegung, die von Frauen und von Arbeiterinnen und Arbeitern getragen wurde, ne? Weil es da sozusagen so ein grundsätzliches Verständnis gab, dass die Unfreiheit der anderen, also der versklavten Menschen, in irgendeiner Korrespondenz ja auch steht mit dem eigenen Erleben, wie man in der Gesellschaft eben agiert. Also das ist auch deswegen ganz wichtig, um es nochmal zu sagen, ich glaube, da waren Frauen auch so stark drin, weil sich daraus dann später auch die Bewegung für das Frauenwahlrecht ergeben hat. Ne? Also wirklich eine ganz konkrete Einschränkung, die damals existiert hat. Also ich finde, das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil der quasi sich sehr lokal entfaltet hat. Aber es ging natürlich um dieses globale Phänomen der Sklaverei. Und das ist ja dann auch ein Kampf, der in den USA eigentlich nochmal ganz anders natürlich geführt wurde, der auch viel stärker von versklavten Menschen natürlich geführt wurde, wo es aber auch eine starke Bewegung im Norden gab, die solidarisch war und das unterstützt hat. Ich finde, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ne? Das war, als diese Bewegungen angefangen haben zu sagen, die Sklaverei muss abgeschafft werden, da haben sich Leute an den Kopf gefasst und gesagt, ihr seid, ne, das ist illusorisch, die Welt funktioniert so, das ist ganz wichtig für die Ökonomie, ne? Der ganze transatlantische Handel baut drauf auf, aber über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hat es tatsächlich ja so eine Schlagkraft entfaltet, politisch, moralisch, ethisch, was dann ganz konkret eben darin gemündet hat, dass wir diese schreckliche Institution eigentlich verbannt haben. Und ich glaube, in solchen Perspektiven muss man das vielleicht sehen. Das bedeutet aber langer Atem und ich glaube, ein ganz konkretes Engagement vor Ort. Ne? Also es geht nicht darum, da sozusagen nur die großen Linien zu skizzieren, sondern eben auch ganz konkret das Bleiberecht zum Beispiel, vielleicht von einzelnen Personen nur in dem Ort, wo man selber wohnt, zu verteidigen.
Du hast jetzt schon dahin geführt, was das eigentlich heißt für Bevölkerung und das meint in dem Fall Zivilgesellschaft. Es gibt eine Frage, die mich in der Vorbereitung des Gesprächs so ein bisschen oder uns bewegt hat, als wir darüber nachgedacht haben, okay, was sind denn jetzt die wichtigen Punkte und wer, ja, Zivilgesellschaft, was kann man eigentlich tun, wenn man nicht an den Machthebeln direkt sitzt? Aber was da, glaube ich, mit reinspielt, ist auch das, was wir im Gespräch jetzt schon mehrfach angedeutet haben. Es gibt eine gesellschaftliche Stimmung, die sehr stark so wirkt, als wäre es nicht ohne weiteres herstellbar, dass Mehrheiten in der Bevölkerung sagen, 2015 ist das alles so gut gelaufen, wir haben das so gut gemeistert und hinbekommen, auch durch nichtstaatliches Engagement, dass wir völlig relaxed sein können und sagen können, hier kommt bitte her und wir kriegen das zusammen hin, sondern stattdessen heute die Skepsis gegenüber einem neuen 2015, medial geschärft, auch aus der Politik dämonisiert, größer geworden ist. So, das ist so ein Gefühl, ne? Und in dieser Gemengelage jetzt sich hinzustellen und zu sagen, wir brauchen ganz andere Asylgesetzgebung, wir brauchen ein ganz neues Nachdenken über gesellschaftlicher Umgang mit Migration und Fluchtbewegungen. Also was findet ja eigentlich gar nicht so in so einer Situation statt, die sehr geneigt scheint, wirklich große Bevölkerungsschichten zu mobilisieren zum Beispiel. Was würdest du sagen, wie dieses Widerspiel, ne, von Stimmung, Stimmungsmache und dem, was wir gerade skizziert haben, was eigentlich nötig ist, wo stehen wir da und wie agiert man dort eigentlich klug zivilgesellschaftlich?
Ja, ich glaube, es ist gerade wirklich total schwierig, weil wir ja gesehen haben, dass die in der ganzen Diskussion, und die zieht sich jetzt wirklich schon seit vielen Monaten und die scheint ja auch irgendwie nicht so richtig aufzuhören, da irgendwie starke Stimmen aus der Zivilgesellschaft fehlen oder nicht so durchdringen, wie das bisher der Fall war. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Und mir fällt dazu immer ein, dass es eigentlich nochmal notwendig wäre, auch darauf zu verweisen, dass die Einwanderung ja eine lange, lange Geschichte hat in Deutschland und Deutschland sehr entschieden geprägt hat. Deswegen sprechen wir immer von der Migrationsgesellschaft oder von der Einwanderungsgesellschaft. Ich meine, diese ganzen Diskussionen sind natürlich auch immer ein Angriff auf diese Einwanderungsgesellschaft. Also, wenn der Kanzler vom Spiegeltitel heruntertönt, dass jetzt schnell und im großen Stil abgeschoben werden muss, dann bedroht es natürlich Millionen von Menschen auch in der Gesellschaft. Die wissen schon, dass sie damit gemeint sind. Ne? Und das ist relativ fahrlässig oder vielleicht tatsächlich gewollt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher bei Scholz immer. Aber das erzeugt natürlich schon ein ganz gewisses gesellschaftliches Klima, in dem wir eigentlich nochmal aufstehen müssen, ganz gemeinsam und sagen müssen, hey, aber wir haben eine Realität der Einwanderung. Die hat schon eben eine lange Geschichte und hat auch eine totale Gegenwart. Und das greift ihr damit an. Ja? Das wäre mir nochmal ganz wichtig, weil sonst haben wir immer nur diese, sozusagen diese Vorwärtsprojektionen, was in der Zukunft alles kommt. Und da spielen dann natürlich so Erwägungen wie Klimawandel eine totale Rolle drin. Und mit denen wird es ja dann oft eben gerechtfertigt. Das heißt, oh, es kommen ja immer noch mehr. Ne? Also zum Beispiel Jens Spahn sagt, wir müssen so oder so in 10 oder 15 Jahren die Grenzen Europas schließen, dann können wir es doch auch gleich machen. Das ist ja sozusagen sein Argument. Und aber eben zu sagen, nein, aber schaut mal, das entwickelt auch Effekte auf die Einwanderungsgesellschaft, die schon längst besteht. Ihr müsst da vorsichtig sein in dem, was ihr tut, ne? Weil ihr untergrabt quasi den demokratischen Konsens hier in Deutschland und eigentlich auch in Europa damit. Also solche Stimmen würde ich gerne noch mal stärker hören. Stimmen, die eben auch davon berichten können, was es für ein Kampf war, überhaupt in Deutschland anzukommen und eben die eigenen Rechte überhaupt wahrnehmen zu können. Von der ganzen rassistischen Gewalt, die sich durch die Geschichte Deutschlands zieht, dazu noch mal gar nichts gesagt, sondern das ist ja noch mal ein ganz anderer Aspekt, über den wir uns auch unterhalten müssten.
Und weil das so ist und weil wir sozusagen mit jedem Thema, mit jeder Frage noch mal ein neues Feld aufmachen, müssen wir auch an diesem Tag wieder einfach das Zugeständnis hinnehmen und sagen, okay, dann ist das Gespräch an irgendeiner Stelle unvollständig zu Ende. Nämlich jetzt an dieser. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich bin mir sicher, wir werden noch mal sprechen. Danke, Bernd.
Vielen, vielen Dank. Danke für das Gespräch.